Wir haben heute Lucius, Lisflix und Billy heute zu Gast von Übermorgen, die uns was über künstlerische Freiheit bzw. auch Happy Dystopia und deren künstlerische Freiheit zeigen. Wir haben das Künstlerkollektiv Übermorgen zu Gast und reden über, ich sag mal, Simplifizierung und wie wir vielleicht in der aktuellen eher chaotischen Welt, gerade auch vor, ich sag mal, Menschen wie Trump oder Ähnlichen, weitermachen können und wie uns das auch in Zukunft weiterhilft. Bitte begrüßt mit einem sehr, sehr herzlichen Applaus unsere drei Künstler von Übermorgen.
Den Computer entlocken bitte, bei dir, damit ich es bei dir die Speaker nutze. Hi! Hallo, nice to meet you. Wir haben euch eine hoffentlich irgendwie nette Präsentation zusammengestellt und ich sage im Vorhinein, wir sind zwar irgendwie aus der Schweiz und aus Österreich und gemischt aus Schweiz und Österreich, aber unsere Arbeitssprache normalerweise ist Englisch und because we have like an American background as well. Also falls manchmal ein bisschen holpert, ja sorry, die Denglizismen sind nicht aus Coolheit, sondern aus Unfähigkeit. Ja. Und der Titel unseres Vortrags ist Klarheit als Waffe. Und das ist der Titel. Und ich bin übrigens sehr dankbar für den großen Screen, weil ich habe meine Brille verloren und ich kann das wenigstens lesen. Ja. Auch hier, wenn ich nachher euch nicht sehe, ich bin blind. Ja. Wir wurden eingeladen oder angesprochen, eingeladen, kann man nicht sagen, was irgendwie zu machen hier beim Kongress. Und wir haben gerne Ja gesagt, weil eben der Titel heißt Illegal Instructions. Und Illegal Instructions ist eine Methodologie, mit der wir seit ewig arbeiten. Und wir nennen es ein bisschen anders, wir nennen es Off-Label Use. Und es ist aber generell eine Methode, mit der man in Kunst ganz viel arbeitet. Und insofern ist das Thema für uns mega relevant und nicht nur für uns jetzt als wir als Künstler, sondern generell in der Kunst und was in der Kunst relevant ist, ist für die Welt relevant. Auch wenn ihr das vielleicht teilweise nicht glaubt, weiß ich nicht, aber ist de facto so. Vielleicht noch eben zu uns, also uns gibt es seit 1995, wir sind mit NetArt und so weiter groß geworden, haben sehr viel Media Hacking gemacht. Und sind aber auch Kinder des Aktionismus. Falls jemand nicht kennt, Wiener Aktionismus, das ist eine der geilsten Sachen, die es überhaupt gibt. Und wenn jemand glaubt, irgendwas, was wir hier machen, sei irgendwie nicht in Ordnung, dann bitte ich euch, den Wiener Aktionismus zu geben, dann ist das alles relativ zahm im Verhältnis. Wir haben uns gesagt, wir machen eine gewisse Struktur über das, was wir heute machen, damit ihr ein bisschen so Orientierung habt. Das heißt, wir zeigen euch als erstes drei Übermorgen-Projekte. Wo man einfach, damit ihr mal seht, was wir so machen und die sind aus verschiedenen Zeiten und dann gehen wir ein auf wirklich so unsere Methodik von Hacking und Subversion in der Kunst und auch illustrieren das mit Projekten, aber mehr wirklich auf die Methodik eingehen. Dann haben wir ein kleines Manifesto und dann vor allem Billy wird dann irgendwie drüber reden über das Ende der Subversion, weil das ist ein bisschen so die Frage, ob das heutzutage alles so funktioniert und was man da macht. Dagegen, dafür und dann gehen wir über in die Handlung quasi, also das DIY des Kämpfens und der Ästhetik und was uns dann wiederum zum radikalen Universalismus irgendwie überleitet. Das ist so die Struktur des Vortrags heute und wir haben dazwischen immer, wir machen immer so Slogans und ja, also da sage ich nichts dazu. Einmal die drei Projekte. Also das erste Projekt, das ich einmal anmoderiere, das heißt Vote Auction. Das kennen vielleicht manche Leute, das ist aus dem Jahr 2000. Das ist eine Website, auf der man Wahlstimmen für den Wahlkampf zwischen Bush und Gore auf einer Auktionsplattform zum Kauf und anbieten konnte. Also einfach eben buy a vote. Das war jetzt kein Fake, sondern diese Website hat es de facto gegeben. Und ich spiele euch jetzt ein Video ab dazu, das ist ein CNN-Feature, das es damals zu Primetime gab und das erzählt ein bisschen was über das Projekt, ist einfacher. Ich spiele es nicht, Moment, hört ihr das? Ihr hört es nicht über den Speaker, gell? Hört ihr das über den Speaker? Ich höre es gerade nicht. Ja? Okay, gut, ich habe es nicht gehört, ja. Dann... Sorry. Eins zurück. Das ist relativ schwierig. Ah, jetzt sehe ich die Maus wieder. So, nochmal. Das hört man doch nicht über den Speaker.
Will elect our next commander in chief, but could that decision be rerouted over the internet? A website engineered halfway around the world is offering to literally buy your vote. Today on Burden of Proof, bidding for ballots, democracy on the block.
This is Burden of Proof with Greta Van Susteren and Roger Cossack.
Hello and welcome to Burden of Proof. Yesterday on the campaign trail, George W. Bush proclaimed that W stands for women, Wisconsin, where Greta's from, and win. Three W's also serve as that familiar prefix for our journeys along the information superhighway, World Wide Web.
But the race for the White House between Bush and his opponent, Vice President Al Gore, could be vulnerable because of the internet. A website run by an Austrian holding company has been offering to buy American votes in this November's election.
www.voteauction.com was shut down over the weekend under the order of a Cook County, Illinois judge. But Saturday night, the site resurfaced under a slightly different name, suggesting voters asked for a donation this time instead of selling their votes.
Joining us today from Philadelphia is Scott Hemphill, who's the general counsel of Domain Bank, which along with VoteAuction.com was named as a defendant in a lawsuit in Chicago. In Los Angeles, we're joined by internet law professor Stuart Beagle.
And in Sacramento, California, we're joined by William Woods, chief counsel to the California Secretary of State, where I'm from. And here in Washington, Melissa Stratton, constitutional law expert Bruce Fine, and Anthony Acosella. In the back, Al Peterson and Aaron Maloney. Well, first I want to go right to you, Scott, as the representative of Domain. Why are you being sued in this lawsuit? Why are you a defendant?
Well, I think it's a case, a classic litigation tactic of casting a wide web. We are the domain name registrar. It's easy to find who we are by doing a lookup.
Sonst rede ich einfach laut. Oh, sonst nehme ich das da, ja. Danke. Jetzt sind wir hier mittendrin in einem ganzen Projekt. Es gibt zwei Seiten von dem Projekt. Das eine ist quasi die mediale Seite, das wir hier sehen, also circa 2.500 bis 3.000 Features worldwide. Wir müssen uns vorstellen, das Projekt war um 2000 rum, immer im Zeitkontext zu sehen. Es war eben Online-Aktionismus. War ich bei den Medien, gell? Ja, genau. Na, weil das Peak, das war quasi Peak US Empire. Ja? Der Höhepunkt. Das heißt, der Präsident der USA war der Weltpräsident de facto, bis zu einem gewissen Grad. Deshalb hat das die ganze Welt interessiert. Und die Integrität der Wahl war quasi in Frage gestellt. Deshalb wurde das auf der ganzen Welt gefeatured, in CNN Primetime, aber auch in Vietnam, in Uganda, in Europa überall, in Asien und so weiter. Die andere Seite war die juristische Seite. Wir haben 13 Staatsanwälte, hier sieht man zum Beispiel, das sind 700 Kilogramm juristische Dokumente, die uns zugeschickt wurden. Das ist eine Installation, die in der Welt getourt ist, in großen Museen und in Galerien und auch zum Verkauf steht. Das sind 700 Kilogramm temporary einstweilige Verfügungen, genau, von Bundesstaaten. Auch die Janet Reno, das war damals die Federal Attorney, also die Bundesstaatsanwältin, hat uns terrorisiert quasi. Die Amerikaner sind davon ausgegangen, dass amerikanisches Recht in Europa gilt. Wir waren in Bulgarien untergetaucht, zum Teil in Berlin, im Bootlab. Das kennen vielleicht noch einige von euch. Genau. Und dann haben wir NSA, CIA, FBI, BKA, österreichischer Geheimdienst, ich weiß nicht, wie der damals hieß, die waren uns alle auch auf dem, am Arsch quasi und haben uns terrorisiert.
Oh, sorry, ja, ich bin doch schon alt. Okay.
Ja, okay, fucking Fanta 4, ja. Magst du noch was sagen zu dem Projekt weiter, oder? Ich meine, ich kann vielleicht aber noch sagen, ja, es war, also solche Projekte zu machen, ist auf der einen Seite natürlich, wenn man so am Gehen ist, und ich meine, das ist so ein Ding, da machst du dann pro Tag 20 Interviews und am Schluss haben wir überhaupt nur über die Presseagenturen irgendwie Interviews gegeben, weil es sonst ineffizient gewesen wäre. Aber es kostet viel Geld, das ist klar. Der Vorteil ist, wir haben das Geld nicht gehabt. Und das heißt, es hat uns nichts gekostet, weil es der nächste Vorteil ist, wenn man nämlich das Geld nicht hat und danach sozusagen ja noch weniger, was so eine interessante Finanzmathematik ist, die physikalische eigentlich gar nicht geht, aber dann doch, ist man nachher immun für spätere Klagen. Weil wie man weiß, wer nichts hat, dem kann man nichts nehmen. Das heißt, unsere Verschuldung, die wir hatten, potenzielle Verschuldung, also wir hatten sozusagen Leute, die angeklopft hätten, wenn wir Geld gehabt hätten, dann hat uns in der Folge bei nächsten Projekten, die wir gemacht haben, davor bewahrt, irgendein Risiko einzugehen, weil wo nichts ist, kann man nichts holen. So, und das nächste Projekt heißt eben...
Ja genau, also, ja, ich wollte noch was zur Körperlichkeit sagen, aber das mache ich jetzt nicht, weil wir müssen uns echt an die Zeit halten. Das nächste Projekt ist Teil der ICMRZ Trilogy, also der E-Commerce-Trilogie, die von den drei großen, aus den 90er Jahren noch stammenden E-Commerce-Giganten, also eBay, Amazon und Google, stammen. Und das erste heißt Google Will Eat Itself. Es ging darum, so eine Art von Click-Farms zu schaffen. Und das ist nur auch kurz ein Hinweis zu sehen, dass man in der Kunst zum Teil auch wie im CCC in den frühen Jahren oder auch jetzt noch seinerzeit um einiges voraus ist, einfach, weil wir haben diese Clickfarms gebaut mit den AdWords-Systemen, wir haben Bot-Netzwerke gebaut, die abgeklickt haben und haben dann das damit von Google verdiente Geld auf eine Schweizer Bank transferieren lassen, alles zentralisiert auf einen Account und dann von diesem Account automatisiert Google Aktien kaufen lassen. Also, Google will eat itself, eine Art von autokannibalistischer Prozess. Gibt es da noch was dazu zu sagen?
Ja, extrem komplizierter, na überhaupt nicht komplizierter Mechanismus. Wir haben das gemeinsam gemacht mit zwei anderen, Alessandro Ludovico und Paolo Cirio, und haben das dann auch irgendwie zum Beispiel seine Ausstellung in irgendeinem geilen Keller und so weiter. Das ist, finde ich, es ist ein schönes Projekt, weil das war im Gegensatz zu Vodauction, was so unglaublich riesengroß war, haben wir das relativ konzeptionell gemacht, weil es keinen Sinn ergeben hätte, für uns jetzt künstlerisch noch einmal so die volle Kante uns zu geben, weil dann ist man irgendwie der Hofnarr im Endeffekt. Und das heißt, bei unserer Speed hätten wir, glaube ich, 200 Milliarden Jahre gebraucht, um Google aufzukaufen. Due Diligence, würde ich sagen, oder? Aber du kannst es jetzt natürlich skalieren können, dann wäre es viel schneller gegangen, ja? Ja, das nächste Projekt, das wir euch zeigen, ist von 2022 bis jetzt, ist ongoing, das heißt The Dicks. The Dicks ist ein Projekt, das mir zufälligerweise eingefallen ist, weil ich Leuten im NFT-Space schon wieder mal zugehört habe im Kontext zu den CryptoPunks. Und CryptoPunks sind ja, werden ja vor allem von, es ist eins, Übermorgen macht normalerweise keine jetzt explicit feminist projects, aber das ist jetzt, ich sag mal implicit feminist, würde ich mal meinen, ja. Und ich denke mal, wenn man schon ein Porträt von sich haben will als NFT, dann soll man das originär machen, nicht vom Gesicht, sondern gleich vom Dick. Hast einen Vorteil, kannst auch rumschicken, kannst deine Dickpics verschicken. Ist alles nur Kunst, das macht nichts. Die laufen hauptsächlich, wir machen NFTs, ja, auf Object hauptsächlich. Und gibt es eine große Serie und die kosten unterschiedlich viel. Ich mache jetzt auch irgendwie so Porträts gerne von Leuten, die ich nicht mag. Die sind dann relativ günstig zu haben. Das sind billige Dicks. Oder der in der Mitte, der ist halt irgendwie teuer. Also kosten von 10 Euro bis 10.000 Euro, würde ich sagen, kosten die circa. Und eben, das ist zum Beispiel ein Kanye, oder? Und handgepixelt, ja. Das ist nichts aus der Maschine, ja. Ja. Und man kann unglaublich endlose Witze damit machen, ja, es gibt auch ein sehr schönes Lied dazu, also habe ich mit Zuno gemacht, ja. NFTs machen ist ja für viele irgendwie so eine Sache, dass das total dreckig ist und das andere nicht und so weiter. Für uns, wir machen den Pixel-Scheiß sozusagen seit 95. Wir finden NFTs eigentlich ziemlich geil, kunstmäßig, weil wir arbeiten nicht gern mit Galerien zusammen, weil das einfach nicht funktioniert mit unserem Zeugs. Und jetzt rein, wenn man wirklich in der Kunst ist und nicht in den Collectibles, hat es sehr wohl funktioniert mit NFTs, dass man das nämlich Sammler jetzt direkt bei einem kaufen. Das war vorher ein absolutes No-Go. Und das ist auch wieder schön, ja. Vor allem, wenn sie sich ein Dickpick kaufen, ja. Dann gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir zu dem nächsten Teil, wo wir gesagt haben, wir tun ein bisschen mehr reingehen in was wir für Methoden verwenden und zeigen uns das aber auch noch nach wie vor mit Projekten. Are you ready to do that? Ja.
Yep.
Der Lucius hat sich nämlich unabsichtlich ein falsches Medikament geschluckt. Ja. Er dachte, es ist ein Aspirin, aber es war ein bisschen so ein Downer.
Nein, es ist ein Medikament. Nein, alles legal. Ja, alles legal. Ich habe nur nicht geschnallt, warum alles so hazy ist. Und ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Aber jetzt ist okay, das Adrenalin, so, das passt.
Ja. Oh, jetzt awesome, ja.
Genau, das nächste Projekt das heißt nicht so, sondern Amazon Noir. Das ist das zweite Projekt. Immer im Kontext jetzt sehen. Das ist im Jahr 2007 müsste das gewesen sein. Heute hat das nur noch kunsthistorische Relevanz, aber keine aktuelle Relevanz mehr. So, Amazon Noir, wir haben eine Art von, wie nennt ihr das, ein Exploit gefunden. Und zwar im Look Inside the Book. Super einfach. Ja? Wir konnten einfach mit 10.000, 20.000 Queries, Anfragen, konnten wir das ganze Buch extrahieren. Dann haben wir das Buch extrahiert, haben es gebrandet und deshalb Amazon Noir. Amazon Noir ist quasi bezieht sich auf die 1940er, 50er Jahre Noir-Filme und sind so auch angelegt ästhetisch irgendwie hier. Aber eigentlich ging es wirklich um diese Systemschwachstelle. Ja? Und hier jetzt, wenn wir methodologisch kurz sprechen, wenn wir von Systemschwachstellen sprechen, das wisst ihr alle auch oder zumindest die im Bereich Systeme unterwegs sind oder Hacking, da geht es immer darum, dass man natürlich der anderen Seite das System optimiert, ja, weil dann können sie es patchen und dann ist es besser wieder. Wir in der Kunst haben das Problem aus unserer Sicht nicht gehabt, damals. Und deshalb stehen wir aber heute hier, weil heute haben wir das Problem. Damals hatten wir das Problem nicht der Verantwortung, dass wir das System optimieren. Ja? Also haben wir das einfach gemacht, haben es ästhetisiert, haben die Bücher nachher verpackt, haben sie gebrandet, haben sie als Torrents raufgeladen. Da geht es um Zehntausende, Hunderttausende von Büchern. Ja. Hier seht ihr die Flowchart quasi von der Software, wie das automatisiert funktioniert hat. Ja.
Das ist einer meiner Lieblingsslogans, muss ich sagen. Ich kann euch den sehr empfehlen, in einer Signature reinzugeben. Das ist... Also alle unsere Sachen sind übrigens natürlich copyleft, also ihr könnt alles, was ihr verwendet, von übermorgen jederzeit auf irgendwelche Sachen drucken, machen, damit was ihr wollt. Wir finden das super, es gibt eh viele Sachen von uns zu kaufen, irgendwie auf irgendwelchen, so Billigsdorfer Timo-Sachen und so. So, jetzt eine andere Methodik, die ich euch vorzeigen will, an einem Handelsprojekt, namens Super Enhanced, das war inspiriert. Was für eine wunderbare Inspiration von Enhanced Interrogation und Supermax Prisons, Copyright USA. Und da geht es jetzt einfach darum, wie kann ich denn künstlerisch, aber auch, das ist nicht nur künstlerisch, das ist auch emotional und intellektuell mit einem Thema umgehen, das so abgefuckt ist, dass abgefuckt nicht mehr geht, ohne dass ich mich jetzt hinstelle und einfach nur emotional werde, weil das bringt dir einfach auch nichts. Ja? Das ist valide, aber es bringt nichts. Und Super Enhanced im Kern ist es eine Interrogation Software, weil wir haben uns gedacht, es war ja die Enhanced Interrogation, die Amerikaner erfunden haben post 9/11, war ja so, ja, du kannst das abspielen, ich rede drüber, es hat eh keinen Sound. Das Problem damals war ja, dass natürlich Enhanced Interrogation, was einfach Torture ist, natürlich einfach Folter, dass die Amis einen juristischen Weg gefunden haben, um es legal zu machen. Es macht es natürlich nicht legal, aber da kommen wir in andere Gegenden wieder rein, eben was ist legal, was nicht legal, was ist im International Criminal Court und so weiter. Das sind alles ganz emotionale Themen, zu Recht. Ja? Und wir haben uns gesagt, wenn wir diese Interrogation-Software machen, wenn die Politik so ein Problem mit der Verantwortung hat für diese Torture, dann nehmen wir sie dann doch weg, dann machen wir gleich eine Software dafür, dann ist die Maschine derjenige, der es entscheidet, was passiert, und dann ist niemand mehr schuld. Also der perfekte Schreibtischtäter. Darum ging es uns in dem Projekt, das zu schaffen. Und geh weg. Und da gibt es dann, was ist jetzt das für ein Movie? Ich weiß gar nicht, was das für ein Movie ist. Also ja, das ist das System Graph, ja. Also kann ich, ich bin ja so blind, ja. Es ist sinnlos. Da. Also das Ganze ist total banal gecodet. Also das ist jetzt so, wir machen das meiste, also die meiste Coderei bei Uwe Morgen mache ich. Und ich code alles eigentlich, wenn es geht, nur mit Hard HTML, wenn es sein muss mit JavaScript und alles, was back ist, mit Perl. Also als Basis vom Ansatz immer. Und das hat einen Vorteil, das Zeug funktioniert 1995 und hält stabil. Und das ist relativ viel wert. Und also ich bin großer Verfechter und wir sind große Verfechterinnen von Low-Tech. Weil Low-Tech, das hält, das braucht nicht viel und es produziert nicht diese Barrieren. Und danke. Ich weiß, glaube ich, das letzte Mal, ich war vor 12 Jahren, glaube ich, auch hier, und da habe ich, glaube ich, gesagt, I have Perl, I don't need Rubies oder irgend sowas. Ja? Ich meine, what the hell. Und ja, es ist immer wieder schlimm, wenn die Leute herkommen und sagen, sie müssen da irgendeine Systeme basteln. Ja? Das ist noch ein Video, das wir auch jetzt zu, wenn es da um so komplexe Themen geht, wie jetzt eben Krieg und Gewalt und Blut und Boden quasi, ja, ist Vereinfachung und Reduktion oft ein sehr sinnvolles künstlerisches Mittel. Das ist noch ein Video, das wir dazu gemacht haben. Dafür haben wir sozusagen es mit den Kindern gemacht. Die Sachen, die man visuell sieht, sind Sachen, die nicht hochgezeichnet sind, sondern die haben so stattgefunden damals. Ja. Und wenn man Kinder hat, sozusagen, kann man das natürlich hervorragend gemeinsam produzieren, ohne dass sich wer aufregt. Also im Nachhinein regt sich wieder wer auf, aber die Kinder regen sich nicht auf. Ja. Billy, du hast dich nicht aufgeregt, oder?
Ich habe mich nicht aufgeregt.
Bitte, ja. Aber ihr dürft euch natürlich gerne aufregen, ja, ist jederzeit, ja, und so. Die Unterlagen übrigens, da sind aus Syrien. Wir waren davor in Syrien, das war praktisch. So, und so. Dann, eben, ich habe ja gesagt, wir haben so ein kleines Manifest vorbereitet, das wollen wir mal spielen lassen.
Im Namen der Kunst, der Fragen und des Zweifels, wir rufen euch auf, erhebt euch aus dem Nebel, aus der Lähmung, aus der Dunkelheit. Kunst hat keine Mission. Kunst führt nicht. Kunst predigt nicht. Kunst erklärt nicht. Aber Kunst schlägt zu. Gesegnet sei die Klarheit, die das Verborgene enthüllt, die Lügen entblößt, die Muster zerreißt. Verdammt sei der Nebel, der verschleiert, der lähmt, der täuscht. Wir sind keine Führer, wir sind keine Propheten, wir sind keine Retter, wir sind Künstler. Unsere Werke brennen, unsere Klarheit zerstört. Kunst ist ein Sakrament der Unruhe, Kunst ist eine Liturgie des Bruchs, Kunst ist eine Explosion der Fragen. Klarheit ist keine Wahrheit, Klarheit ist kein Ziel, Klarheit ist ein Schnitt, brutal, präzise, unkontrollierbar. Hört unseren Ruf, seht hin, zweifelt, zerbrecht den Nebel, denn Klarheit ist eine Waffe und sie gehört dir. Im Namen der Kunst.
Ja, das ist, falls ihr ihn erkannt habt, das ist Peter Thiel als der Mann, der er sein möchte. Und Annahme. Und ja, dann gehen wir vielleicht weiter zu dem Teil, wo die Billy was sagt dazu. Also wir wollen jetzt was sagen zum Ende der Subversion. Ich würde das vielleicht noch anläuten, weil ganz viele Sachen, die wir jetzt erzählt haben, sind natürlich vom Prinzip tief subversiv, vom Ansatz. Und wir in diesem Nachwahrheitszeitalter, in dem wir uns befinden, ist Subversion ja eine Technik, die ein, sozusagen die Press-Speakers von Donald Trump und so weiter auch massiv selber verwenden. Inwiefern kann denn dann Kunst mit den gleichen Methodiken arbeiten? Geht es überhaupt noch? Ist das ein Schuss nach hinten? Oder wie geht man denn mit der ganzen Situation um? Darüber wollen wir ein bisschen sprechen.
Wo Narrative schwinden und durch reine Vibes ersetzt wurden, muss Subversion neue Formen finden, um zwischen Desinformation und strategischer Ablenkung durchzudringen. Angesichts des Endes der Subversion und der traditionellen Narration sowie des Aufkommens des Vibes, welche neuen Methoden sollten, müssen, werden wir entwickeln, um Entscheidungen zu treffen und Informationen effektiver zu verarbeiten? Das Ende der Subversion droht dort, wo sich der Körper in eine austauschbare Maske verwandelt und jede ästhetische Geste sofort vom System vereinnahmt wird, bevor sie wirklich provozieren kann. Polarisierende Algorithmen, Wirklichkeitsveränderungen und die Überflutung mit massiven Datenmengen, popmäßig weit verbreitet und verinnerlicht in den Jahren der Trump-Ära, tragen zu einer Krise der Verantwortlichkeit bei. Früher wurden Künstler und Forscher zum Experimentieren freigelassen, während heute eine starke Kontrolle über die Verantwortungsübernahme des autonomal verbrauchenden Individuums besteht. Was sagt die Kunst?
Naja, es ist, das Peter Thiel-Video ist eigentlich perfekt dafür, weil es genau demonstriert. Als wir es gemacht haben, habe ich mir gedacht, das ist falsch, weil das Manifest ist ernst. Also das Manifest ist das, was wir sagen wollen, weil wir stehen ja hier, um gemeinsam zu überlegen, und wir sind einen Teil des Weges schon gegangen, aber wir haben noch keine Lösung dafür. Und Peter Thiel könnte genau das auch sagen, und das ist das Problem. Ja, wir leben in einer Welt, in der wir damals, und wir haben mit Trump gemeinsam, die alten Medien zu beherrschen begonnen. Das habt ihr gesehen mit dem CNN-Video. Wir haben plötzlich die Möglichkeit gehabt, mit einem Budget von null global 500 Millionen Menschen zu erreichen. Das Vote Action-Projekt hat hochgerechnet 500 Millionen Menschen erreicht mit einem Budget von null. Ja. Und was macht Trump heute? Das sind genau diese Methoden. Ja. Und da stehen wir jetzt in der Situation, dass wir die letzten 5 bis 6 Jahre haben wir das begriffen, mehr und mehr begriffen, und haben uns extrem zurückgehalten, haben keine Projekte mehr gemacht in diese Richtung. Haben angefangen, mit dem Begriff Happy Dystopia zu arbeiten, um zu überlegen, wie könnten wir Konstruktionen bauen, künstlerische Konstruktionen bauen, die wir verantwortlich, und das kommt natürlich jetzt uns auch zugute, weil wir jetzt schon älter sind, da können wir auch mal sagen, wir übernehmen Verantwortung. Ja. Aber das Problem ist, jede Methodologie, und das gilt für euch alle hier, für uns alle, jede Methode, die wir entwickeln, jedes System, jeden Trick, jeden Hack, jeden Exploit, alles wird sofort heute in Realtime von Algorithmen, Firmen, neuen Entitäten, wir zeigen jetzt dann gleich noch so eine neue Entität, die wir uns vorstellen und die wir glauben, dass die schon gibt eigentlich, in Realtime verwendet und gegen uns als, nennen wir es mal, organische Welt irgendwie verwendet. Ja. Das wäre so mein Kurztake auf das.
Ja, also die Peter Thiel-Sache ist halt auch einfach diese Postironie-Geschichte, dass alles dann sowieso ein Witz ist und deshalb auch keine Verantwortung genommen werden muss.
Und es nicht mehr, Entschuldigung. Ja? Und es eben keine Rolle mehr spielt, es ist nicht mehr erkennbar. Es ist nicht mehr klar, Thiel sagt die gleichen Sachen, die wir sagen, ja, weil er sie spiegelt und weil wir sie spiegeln und weil es so schnell geht, weil die Algorithmen uns so schnell durch diese Polarisierungssysteme durchschicken, dass wir das Gleiche anfangen auch zu denken. und so eine Art von Einheitssystem irgendwie sich produziert und so eine Art von, ich nenne es Monokultur, eine Art von digitaler Monokultur, und die ist extrem anfällig, und das sehen wir jetzt, wie anfällig die ist auf ganz alte, primitive Ideen oder auf ganz neue, extrem gefährliche Dinge. Oder auch auf coole Dinge. Da ist eben die Frage, was wir in der Kunst machen, was wir entwickeln können und ob wir das noch tun können. Ja. Deshalb sind wir heute hier.
Ja, deshalb die nächste Statement-Frage über das PMC. Wie kann Kunst, die komplexe und zeitübergreifende Inhalte verbindet, weiterhin gezeugt werden, wenn in einer möglichen dystopischen Zukunft Entitäten wie hier zum Beispiel PMC Wagner die Freiheit der Kunst als Deflexions- und Abwehrmechanismus ausnutzen, während die Menschen gleichzeitig nach narrativen Erklärungen langen, um ihre eigenen Fragen zu beantworten? Also Stichwort Vibration, Vibe versus Narrative.
Du hast geschrieben, die Freiheit.
Ja, also, Freiheit, also auch.
Soll ich das PMC Wagner Projekt kurz irgendwie schon?
Fang du mal an, ja.
Soll ich? Okay, gut. Also das Projekt, das wir jetzt euch dazu zeigen, was sozusagen schon wirklich sehr mit diesen Fragestellungen, die man da jetzt gerade so in den Raum stellen, zu tun hat, ist das Projekt PMC Wagner Arts, wo ihr schon zwei Bilder davon seht. Und das ist das Logo. Wir machen immer seit World Auction immer gern diese Seals für Projekte, weil das haben wir bei den Amerikanern gelernt. Derjenige, der ein Siegel hat, der ein Seal hat, ein Presidential Seal, der hat die Autorität, also you gotta do that. Und PMC Wagner Arts ist ein Projekt, wo das entstanden ist aufgrund der Ausstellung in Leipzig, war das glaube ich auch die vom Palantir gesponsert war. Und ich kann mich erinnern, dass ich da gestanden bin, ich habe das irgendwie gelesen und habe mir gedacht, na gut, wenn jetzt Palantir irgendwie Kunst sponsert, dann kann man ja gleich PMC Wagner Arts Foundation machen. Dann ist es auch schon wurscht. Ja. Und wie es dann so kommt, drei Wochen später meldet sich ein Kurator wegen einer Kommission, und das war halt in einem Haus auch, wo man gedacht hat, wir machen gerne was mit denen, aber nur, wenn sie was kriegen, ja, nicht irgendwie so was Seichtes. Und dementsprechend haben wir das vorgeschlagen, und ich meine, das ist ein guter Kurator, muss ich sagen, Nadine Saman, und haben wir mit denen diese Kommission gemacht. Und das heißt, das Projekt geht es geht um zwei Sachen bei dem Projekt. Auf der einen Seite geht es eben auch, siehe Palantir, die Sache damals, um Art Whitewashing, also die Image-Polierung durch Sponsoring von Kunst oder sonstigen Charity-Sachen, Art Whitewashing. Und auf der anderen Seite geht es noch um ganz was anderes, was du einfach viel besser erläutern kannst, finde ich.
Ja, um die Freiheit der Kunst. Ja,
ja, genau.
Und weil wir haben gemerkt, dass die Freiheit ist eine neue Art von Währung. Es passiert jetzt, dass die Freiheit weggenommen wird von uns und umverteilt wird. Ja? Und einer der wichtigsten Grundsätze als Künstler oder Künstlerin ist die Freiheit der Kunst. Das grenzt uns ab gegenüber den anderen Bürger und Bürgerinnen. Wir haben spezielle Rechte, Dinge zu tun, die andere nicht dürfen. Jetzt haben wir vorher von Verantwortung gesprochen. Das ist jetzt genau der springende Punkt, der, wo das Projekt auch reinfährt. Wir haben uns vorgestellt, es gibt eine Entität, dieses PMC Wagner Arts ist ein neuer, hybrider Organismus, der sich dadurch schützt und die Freiheit der Kunst missbraucht, dass dieser Organismus seine Mercenaries, also seine Söldner, seine Minen, die er betreibt in afrikanischen Ländern, die Diktatoren, die sie beschützen, als Performances definieren und dadurch die Freiheit der Kunst, zum Beispiel vor dem ICC, dem International Criminal Court in Den Haag, so argumentieren könnten, dass sie damit eben geschützt sind. Ja? Und Sonderrechte haben als diese Art von Organismus. Ja.
Ja. Und sprich weiter. Sag.
Naja, also jetzt können wir noch über die Technik des Projektes reden. Also wir verwenden eine 90er-Jahre-Ästhetik, da musst du kurz was dazu sagen. Also wir verwenden.
Also ja. Ich habe mir gedacht, es ist ja immer, es ist ja heutzutage relativ schwierig, so es ist nicht schwierig, sozusagen web-based Art zu machen. Es ist total einfach. Es ist in dem Sinn schwierig, weil es die Leute einfach teilweise nicht checken und es macht relativ debil manchmal. Das ist so wie wenn alle Leute glauben würden, dass eine Zeichnung eine Grafik sein muss, sozusagen. Ja? Und ich kann mich erinnern, die Website war fertig und dann hat jemand gesagt, ah, übrigens, da ist noch ein Fehler passiert. Das ist nicht adaptive für Mobile Phones. Dann denke ich mal, wirklich, you know? Ich wusste nicht, dass man sozusagen jetzt plötzlich jedes Bild adaptive für einen digitalen Rahmen machen muss. Jenseits davon ist es adaptive, aber so wie ich es haben will, nämlich nicht, also das war immer eine, also einer meiner Design-Unterlagen ist immer, ist das Wort User-Unfriendly, weil ich tief daran glaube, dass die User-Unfriendliness erst recht eine sinnvolle Interaktion produziert, vor allem wenn es um Kunst geht, weil sonst ist es zu schlüpfrig, wenn ihr versteht, was ich meine. Da merkt man gar nicht, wo man sich den Zehen anhaut quasi. Man muss diese Reibung haben, es muss nicht funktionieren. Auch hier sind wir quasi wieder bei den Illegal Instructions, das Desolate produziert das Funktionale im Endeffekt. Hier natürlich das schöne handgecodetes HardHTML mit schönen Tables und so weiter, was sehr verschrien ist, aber komplett funktioniert. Ich meine, ich weiß nicht, was das Problem sein soll. Aber ganz böse, wenn man es verwendet, ganz viel, das regt Leute wirklich auf. Also, wenn ihr Leute aufregen wollt, macht einfach einen Tag, also zum Beispiel am besten einfach nur einen Brr, ja, ohne, nur auf, ja. Was auch nicht. Mach ich nochmal weiter.
Ich gehe mal zurück zu
den. Und zu den.
Ja, das genau. Ist ja der Gegenpunkt jetzt.
Natürlich, ich meine, machen wir viel mit AI, ist logisch. Wieso ist logisch? Weil es Order voll geil ist, ja. Und vor allem für Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es damit. Ich meine, wir sind so eine autistische Trottelpartie, ja. Und ich kann zwar sprechen, aber es ist nicht mein Medium, ja. Und wenn ich zu Hause allein bin, ich rede gar nichts. Ich habe eine andere Tochter, die nicht da ist, also sie stellen wir uns jetzt hier vor. Wenn wir zusammen sind, wir reden gar nichts. Ja. Die zwei sind so hyperverbal, das ist relativ anstrengend, aber man kommt so durchs Leben. Aber AI hat halt für mich den Vorteil, dass ich nur diese rudimentary Sachen reinschreiben muss und das macht mir halt den ganzen, macht mir alles. Und jetzt, wenn es ums Visuelle geht, weiß ich vorher im Vorhinein, was ich haben will und es ist für mich eher einfach schneller als irgendwie als Photoshop und so weiter. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Was wir haben für das, einfach ich verwende hauptsächlich Midjourney, weil man das am besten, finde ich, verwenden kann, ohne dass du es dir selber füllen musst und du trotzdem es sehr personalisieren kannst. Also vielleicht kann das noch nicht so gut, das weiß ich nicht, ja. Aber wenn man sich bemüht, glaube ich, geht's, ja. Und
ja, vielleicht kommen wir vielleicht
zur Ästhetik von dem was sagen, weil es geht auch um Ästhetik, um Survival oder soll man nachher sagen?
Ich wollte was anderes noch sagen. Okay. Ich wollte noch dazu sagen, dass es eben jetzt die Aussage, dass AI geil ist, ja, oder super cool ist. Das genau eine Aussage ist, die wir als Künstler und wir sind auch Professoren noch in Wien an der Universität für angewandte Kunst, auch den Studierenden sagen, verwendet den Shit, ihr müsst es nicht kritisieren. Hier, der ganze Raum hier sitzt, ist nur hier, um es zu kritisieren. Das sind alles Profis, ja? Das sind alles Leute, die das genau können und machen und auch tun sollen. Ja? Das ist das, was ich meine mit dem Unterschied der Freiheit der Kunst, die eben genau solche Dinge tun muss. Ja.
Ja. Ja, das ist richtig, ja?
Ja, das wollte ich sagen.
Also er hat recht, ja. Aber ich meine es ja, wir werden es wirklich ernst. Ich meine, es macht überhaupt keinen Sinn, die ganze Zeit dazustehen und sagen, nee, das ist so Ding und das ist so Ding. Einfach verwenden. Ich meine, okay, ich habe vor, weiß nicht wie vielen Jahren, MyHeritage gemacht, um dieses DNA-Zeugs zu testen, weil das Selbstexperiment lebt und es ist valide, ja. Und ich meine, vor einer Woche hat jemand irgendwie geschrieben, du kannst deine MyHeritage-Daten auf ChatGPT raufladen und damit sie deine Gesundheitssachen kriegt. Natürlich mache ich das. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass es sicher ist. Das ist fucking unsicher, ja. Aber wenn man als Künstler muss man halt das Experiment machen, genauso wie als Wissenschaftlerin. Und ich kann nur dazu aufrufen, tu das auch. Weil eins ist, glaube ich, klar. das Draufsitzen und Aufpassen auf sich selber, dass man nicht überwacht wird, das war jetzt vor, oder und jetzt halt durchleuchtet wird oder was auch immer das nächste Böse ist, das kommt sowieso, ja. Also ich meine, das ist, deshalb haben wir diesen, sozusagen, ihr seht es auch, das heißt Happy Dystopia, das war unser letzter Arbeitszyklus, der hat geheißen Happy Dystopia und ich finde es auch sehr relevant, viele Sachen so anzugehen. Im nächsten Schritt haben wir uns aber einer, wir haben so kommunistische Fünfjahreszyklen, ja. Unser nächster Zyklus ist Radical Universalism, ich habe es mir gemerkt. Und da kennt sich wieder der Lucius besser aus. Und, aber vorher machen wir noch was anderes und dann schließen wir mit dem, irgendwie mit dem ab. Ja? Und nachdem mir der nette Herr 1-0 gezeigt hat, was ich binär hervorragend finde. 1-0, das finde ich super, seine. Ich glaube, er hat 10 gemeint, aber ich habe 1-0 gesehen und habe es lustig gefunden. Seine Interpretation, ja. Also wir haben ja noch unser kleines, machen wir das wieder nicht? Doch, okay. Noch ein Video zum Spaß, ja, noch dazwischen, aber es sind auch wichtige Fragen, die geklärt werden, ja. Mit Sound, aber er kommt gleich erst, ja.
Noch kurz Kontext geben. Es war für eine Biennale in Stavanger. Wir haben eine ganze Statoil-Tankstelle okkupiert mit 20 Leuten und wir haben eine ganze Nacht eine Performance gemacht, die niemand gesehen hat, die wir nur gefilmt haben. Und das ist quasi eines der Resultate. Und der größere Kontext war, dass wir gesagt haben, Öl muss ein Luxusgut werden. Ein Liter Benzin muss 10.000 Euro kosten und nicht mehr 2 oder 3 Euro. Das war quasi die Überlegung. Aber das war auch vor 15 Jahren oder so.
Ja, ja, wir haben uns halt gedacht, wir machen, wenn es so teuer ist, dann muss halt ein Luxusgut sein. Ja? Nicht eine teure Hermes-Tasche, sondern geiles Dot-Oil-Dot-Benzin. Ja? Und Das war ein bisschen, das war ein sehr positiver Kampf im DOAS, das passte schon dazu. Das war, wir wollten euch ja eben auch ein paar Anleitungen quasi geben, wie wir machen und wie wir auch denken, dass andere auch machen können. Ich muss ein Kaviat dazu setzen, wir sind extrem unmissionarisch. Also das ist gar nicht unbedingt so unser Style, aber wir haben uns gesagt, wir machen es trotzdem. Es ist so eine kleine Ausnahme. Ja? Also wir finden es total wichtig zu sagen, Kampf ohne Aggression. Und das klingt, das ist halt eine Technik, die man ewig irgendwie üben muss. Aber wenn man sie beherrscht, dann würde ich sagen, hat man eben die Möglichkeit, diese Freiheit, die momentan wirklich von den Einzelnen und von den Künstlern weg hingehen zu den diesen Global Players, irgendwie kann man sich wieder zurückholen. Man darf es natürlich, wie es immer heißt, no good deed goes unpunished. Wenn man solche Sachen macht, wird man immer bestraft werden dafür, das ist klar, ja. Und eine Sache, die man auch, wenn es um Style-Sachen geht, Ästhetik ist ja nicht etwas, was nur die Kunst verwendet, weil es jetzt so lustig ist, sondern Ästhetik ist eine Survival-Method, weil sonst wird es ja nicht so hübsche kleine Vögel geben, die so toll ausschauen. Das ist eine relevante Methodik, um in einem Markt von zu wenig zu überleben oder als Erster zu kommen. Deshalb kann ich euch nur sagen, investiert in Style. In euren eigenen Style, in Stil und in alles, was damit zu tun hat. Ästhetik ist nicht etwas, was wir kontrollieren lassen sollten von Instagram. Ganz, und das ist richtiges, also nicht nur für die Kunst ein Problem, würde ich sagen, sondern auch für, weiß ich nicht, mittlerweile muss ich sagen, 80% vor allem von weiblichen jungen Menschen, die sozusagen unter diesem, und mittlerweile nicht nur weibliche, irgendwie total leiden, dass sozusagen Style als Kampf, Anti-Style eigentlich als Kampfwaffe eingesetzt wird, ja. Wir verwenden gern Pop als verbindendes Element. In the end, who does not like Taylor Swift? Okay, I hate her because of Vienna, aber sonst wunderbar. Und ich denke mal, eins, was auch wichtig ist, wenn man angegriffen wird, wir sagen lieber triple down, nicht double down. Also dann erst dieses Ding, im Endeffekt würde man sagen, oder jetzt erst recht, weil Verteidigungshaltung ist was Schwaches. Sieht man momentan schön beim Luigi, der tut sich auch nicht defensiv verhalten. Ja? Und ja, jetzt kannst eigentlich du noch deinen Radical Universalism machen und dann kommen wir mal haben wir ein bisschen Fragezeit.
Drei Minuten.
Ja, 3 Minuten.
Let's go.
You can do it, baby.
Okay. Also, das ist eine, das, wir arbeiten an dem jetzt. Wir arbeiten mit dem System. Und wir versuchen jetzt einfach die nächsten 5 Jahre zu schauen, was können wir damit erreichen. Radikaler Universalismus, ich kann es noch nicht erklären. Ich habe das Omri Böhms Buch auch noch nicht ganz gelesen. Ich habe aber schon 4 Vorträge gehalten darüber. Wichtig. Ja, immer. So, universelle Prinzipien, die Abstraktion als Leistung, ja. Das gemeinsame Suchen anstelle des Trennenden, ja. Eben, die sachliche Vereinigungsmenge anstatt die Querfront, die wir beobachtet haben, auch in den letzten 10 Jahren wieder. 70% Übereinstimmung ist schon viel. Das ist nicht von mir. Ich habe eine Lebensphilosophie, dass 70% ist genug, ja. Jetzt auch bei diesem Vortrag. Ja, ich bin nicht mit allem zufrieden, aber 70% passt. Und das Narrative, genau, das ist spannend, ja, weil über die Diskussionen, auch viel mit LLMs, ja, über radikaler Universalismus, bin ich viel auf Physik gekommen, ja, und dann auch auf Vibration, aber nicht in so einem Hippie-styligen Sinne, sondern mehr so im physikalischen Sinne. Und dort quasi die Übersetzung von Vibration oder Vibes auch, weil das war das andere. Dass wir gemerkt haben, dass die Welt eigentlich nicht mehr das Narrative im Moment sucht, sondern dass eigentlich alles nur noch so vibet. Ja? Es geht nur noch um Vibes. Ja, finde ich auch geil. Ja? Aber wie können wir das quasi in einen Zyklus reinkriegen? Ja, das Narrative und das Vibrierende.
Lustigerweise habe ich beim Schreiben von Vibes, Beschreiben von Vibes, Schilderungen mit LLMs extreme Schwierigkeiten gehabt. I don't know, maybe it was a me problem, aber die checken es nicht ganz, die Vibes.
Ausprobieren in dem Fall.
Habe ich es geschafft. Achso, an die Audience, oder
ja.
Was? Ja, bitte.
Genau. So, abschließend wollte ich nur eine Sache sagen, weil die Zeit ist um. Eine Sache. Ja, wir haben jetzt hier zwar jetzt lustig und interessant und vielleicht what not, I don't know. Super wichtig zu sagen ist, das ist unser Leben. Ja. Was Sie hier gesehen haben, die Überlegungen, die Arbeitsweisen, die Methoden, die ganzen Konflikte, ja, die auch Angst machen, die auch körperlich sind, obwohl es super digitale Arbeit oft ist. Ja? Ja gut, wir machen auf der ganzen Welt Ausstellungen, ja? Das ist Teil des Business. Ja? Aber unsere Kernarbeit ist digital, ja? Und das ist körperlich. Ja? Vote Auction war eine körperliche, aktionistische Arbeit. Wir haben Angst gehabt. Es war gefährlich für uns. Es ist psychisch gefährlich, unsere Arbeit. Ich möchte das nur in den Kontext stellen zu einer quasi unterhaltsamen Show, wo man ein bisschen Kunst sieht, ein paar Überlegungen und so was. Das kannst du es noch abrunden mit einem dummen Witz.
Nein, es war so nett. Ich mag keinen dummen Witz machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wir haben, warte, zum letzten Slide, das halte ich ja nicht aus sonst, ja, was ist das so? Letzter Slide. So, Dankeschön. Ja.
Vielen, vielen Dank. Gus Gus, Liz Flix und Billy. Wir kommen zu den Fragen. Wenn ihr Fragen an die drei habt, dann stellt euch doch an die Mikrofone. Hier im Saal sind diverseste aufgestellt und das wäre die Gelegenheit, in Interaktion zu treten. Währenddem sich die Crowd hier noch ein bisschen sortiert, finde ich tatsächlich sehr, sehr sympathisch, Klageschriften in Kilogramm zu messen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr sympathische Methode. Und das bringt mich tatsächlich, solange ihr noch ein bisschen euch sortiert, zu der ersten Frage. Jetzt habt ihr oftmals kontroverse Themen. Wie ist das mit so Slap-Klagen, haben wir heute Morgen gehört. Also wie seid ihr mit so juristischen Schwierigkeiten beschäftigt, euch mundtot zu machen?
Das ist sehr gute Frage, weil das mache ich sehr gern. Ich freue mich, wenn Leute so Klagen schicken, weil ich komme nämlich aus einem Juristenhaushalt sozusagen. Meine beiden Geschwister sind Anwälte, auch mein Vater, aber die müssen mir nie helfen, weil das ist schon im Blut. Also wir haben zum Beispiel mal eine Website gemacht, die heißt Alarmhof. Das war ein Biohof, der Hundefleisch verkauft hat, ja. Die Hunde wurden alle, waren Kampfhunde, die wurden aber alle mit Biofleisch, Biokaninchen gefüttert, weißt du, damit es ein bisschen kompliziert wird. Und gefördert war das von der Tirol-Werbung. Die Tirol-Werbung hat das zum Beispiel nicht gern mögen. Ja? Was macht man dann? Ja? Man sagt, die wollten eine Unterlassungsklage natürlich, die klassische. Daraufhin habe ich eine Unterlassungsklage formuliert, dass sie nicht auf unsere Webseite zugreifen dürfen, außer wenn sonst so viel zahlen müssen, habe aber auf deren, bei Anwaltskanzleien haben ja immer gute Firewall, das heißt eine eindeutige IP. Wenn sie mit ihrer IP zugegriffen haben, dann haben sie einen Young Gay Male Porn bekommen. Ja, so machen wir das.
Sehr gut, sehr gut. Mikrofon Nummer 3 hat eine Frage.
Ja, ist ganz kurz und ganz einfach. Dieser Peter Thiel, auf den ihr euch bezogen habt, ist das der Kollege aus den States, der so ein bisschen abgedrehten Unternehmerkram macht?
Ja.
Ja, ja, der macht ein bisschen mehr als nur Unternehmerkram. Der ist, ich würde sagen, neben Eric Schmidt, für mich einer der einflussreichsten, ich mag es nicht Denker nennen, sondern Manipulateure, die quasi ultrareich sind, also Milliardäre, die eine Art von Self-Fulfilling Prophecy Systematik bauen und ultrarechtes und vor allem so Supremacy, so über, wie nennt man das auf Deutsch, Überlegenheitsphilosophien, also diese ultimativen Überlegenheitsphilosophien haben. Ja. Er ist aus meiner Sicht einer der gefährlichsten Leute. Vielleicht nicht der gefährlichste, aber einer der gefährlichsten. Und er ist auch der zum Beispiel gegen Bildung ist. Also das ist für ihn ganz wichtig. Er ist auch einer, der sich selbst über Corporations, über Menschen, über alles stellt. Das ist total geil.
Wer, keine Ahnung, ob hier jemand so chronically online ist, aber der Red Scare Podcast ist auch weirdly ein bisschen gefundet von ihm durch irgendein Filmfestival in New York. Also er ist auch schon sehr hard auf seine Gayness und Queerness und leftist sort of energy, die aber dann auch also gleichzeitig so einen Contrarianism hat in sich, also automatisch mit inbehalten.
Und von dem war aber dieses Zitat?
Natürlich. Also wir waren doch relativ überrascht, dass er dann doch so poetische Worte gefunden hat. Ich hätte ihn anders eingeschätzt, aber so kann man sich täuschen. Ja? Ich meine, AI hat einen Vorteil für die Kunst. Dadurch, dass man jetzt schon so weit ist, dass du eben jeden Scheiß faken kannst, kann es auch auf ein Gericht nicht mehr kommen und sagen, das ist urgemein, der hat das so getan, als wäre das echt. Weil das sagt mittlerweile die Richter, ja, auf das kann man sich sowieso nicht verlassen. Also jetzt auch, aber ich kann auch sagen, also wir haben künstlerisch nie Probleme damit gehabt, wenn wir solche Sachen so verwenden. Also Probleme, weil Leute sich Gedanken machen, okay, aber juristisch nie. Wir haben nie einen Fall verloren.
Krass. Applaus, Applaus. Das Mikrofon Nummer 2 hat eine Frage.
Genau, ihr habt in eurem Talk adressiert, wie in den letzten 10 Jahren wir mehr Richtung Vibes gegangen sind. Die Subversion jetzt von Akteuren wie Trump, der AfD oder durch Russland finanzierte Organisationen benutzt werden. Da benutzen wir aus der politisch wissenschaftlichen Richtung den Begriff Meme-Warfare oder Propagandakrieg, wenn man es plump runterbrechen will. Wie weit seht ihr euch in eurer Reaktion auf diese Prozesse jetzt da?
Ich denke mal, das ist eben genau der Punkt. Wir haben jetzt, würde ich sagen, diesen Vorteil, dass dadurch, dass wir in diesem Bereich schon so lange arbeiten, dass wir da immer sozusagen nicht aus allem ein Projekt machen, aber immer da am Forschen, immer am Stirlen sind und so weiter. Und das war komplett klar, dass, wenn ich mich zum Beispiel erinnere, dass wir in den 90ern so Sachen erfunden haben wie Drama Marketing und solche Sachen, dass du manche Techniken einfach aktiv sicherlich nicht mehr in der Kunst verwendest, weil es wirklich backfiren wird, weil es wirklich, it's gonna be feeding the troll. Und den Troll kann man aber sehr wohl feeden, also als Antwort darauf, aber nur, wenn man genau weiß, wo man den Troll hin will. Und ich würde wenigen Leuten empfehlen, das zu machen, außer sie kennen sich voll gut aus, weil dann macht es relativ viel Spaß, aber eben, wie soll man sagen, aber du kannst nicht dadurch die Weltherrschaft umdrehen. Du kannst nicht, unser Ansatz in der Kunst ist nie ein etwas zu erreichen, sondern ein experimenteller. Also wir sind keine Aktivisten, wir sind Aktionisten. Beantwortet das die Frage irgendwie so?
Mich würde noch interessieren, wie ihr euch jetzt oder retrospektiv in dieser Konstellation verortet. Als Akteure?
Ich denke mir, es gibt ja sozusagen das Hacking-Problem, der Systemverbesserung durch die Darstellen von den Schwachstellen. Das ist immer ein Problem und das ist so eine totale Grundsatzfrage, ob man deshalb nicht macht oder nur im Geheimen und so weiter. Es gibt einige Sachen, die wir nur im Geheimen machen, sage ich einmal dazu. Und das macht auch Sinn. Aber ich würde nicht davon ablassen, Sachen zu machen, nur weil es dann auch dazu kommen kann. Das bringt ja jetzt dann auch nichts. Aber wir sind manchmal sehr froh, dass unsere Projekte weniger Reichweite haben, als sie früher hatten. Das denke ich schon.
Danke.
Ich danke. Ich glaube, da oben ist eine Frage. Das ist ein Ja.
Jo, hallo? Hört man mich? Ja, wunderbar. Yep. Ja, erstmal vielen Dank. Super Aktion, ihr Aktionisten. Ihr habt mich gehabt mit dem Video von Stavanger da, Oil. Ich war ein bisschen versunken und habe nur noch überlegt, ist das Benzin oder Diesel? Aber ich wusste es nicht so ganz genau. Aber meine Frage war dann eigentlich, weil ihr hattet auch das schöne Video von diesem Kind, was mit diesem Spielzeug gespielt hat. Seid ihr eigentlich so eine Kunstfamilie? Was macht denn ihr an einem Sonntag dann?
Ja, das ist...
Ihr müsst darauf nicht antworten.
Sag vielleicht die Billy okay, beantworten.
Sorry, nicht zu persönlich.
Billy, magst du das beantworten?
Wir gehen ins Kaffeehaus. So gehört sich das in Wien.
Okay, danke.
Darf ich noch was dazu sagen? Nein, weil früher wurde uns nahegelegt, quasi als Gesamtkunstwerk uns auch anzuschauen, weil wir das Leben quasi auch involviert haben und wie ich vorher gesagt habe, es geht halt auch schon sehr weit, die Kunst. Ja. Es ist dann alles, weil wenn du quasi dein Hobby oder alle deine Interessen eigentlich in deinen Beruf reinbringen kannst, dann ist es irgendwie umfassend. Das haben wir uns aber entschieden, das nicht zu machen. Und jetzt ist ganz was Interessantes passiert in den letzten Jahren. jetzt haben die Kinder, jetzt sind die Kinder quasi wie in einem Familienunternehmen und das gibt es in der Kunst sonst nirgend. Ich kenne niemanden, also falls jemand was weiß, bitte sagt es uns nachher, aber ich kenne keine Künstlerfamilie, die quasi eine Art von mehrgenerationell das gemacht hat, weil in der Wirtschaft gibt es das überall, ja? Oder Gasthäuser oder überall gibt es das, ja? Aber nicht in der Kunst. Und wir möchten, also für, ich fände das cool. Ja?
Mhm. vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage. Mikrofon Nummer 1, bitte.
Ja, ich habe nicht ganz verstanden, wie ihr Narrativ und Narrative und Vibe gegenüberstellt oder was ihr unter Narrative und Vibe in dem Fall versteht. Vielleicht könnt ihr es nochmal klar machen.
Also Narrativ ist vor allem der Unterschied, denke ich mal, ein Narrativ hat eine Geschichte. Das heißt, du überlegst wirklich, wer sind die handelnden Personen, was machen sie, was ist das, die Konstruktion zwischen ihnen, was sind die Motivationen, was sind die Interpretationen. Und ein Vibe, da stellst du die ganzen Fragen nicht. Da sagst du nur, und das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun mit, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und das ist so diese Vibe-Culture. Während wenn du Narrativen bist, dann musst du sagen, wenn du wirklich mit einem Narrativ ja auch dich auch darauf einlässt, dann bist du ja auch mit drinnen, dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden und die kann dann so oder so sein, aber du bist nicht einfach ein Opfer von einem Vibe quasi. Macht das Sinn? Magst du noch was dazu sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, dass wir das halt untersuchen. Also das steht quasi jetzt auf der To-Do-Liste.
Vielen Dank. Wir sind unglücklicherweise am Ende unserer Zeit angelangt. Es war mir wirklich ein Fest. Vielen Dank, Lucius, Lisflix und Billy. Wenn ich mir zum Schluss noch was wünschen darf, ich kenne da einen Innensenator, der ein ganz cooles Dickpick haben könnte. Ja. Das wäre bestimmt gut.
Gerne.
Danke vielmals.
Danke.